Wenn Gott in einer dunklen Zeit etwas Neues beginnen will, fängt er oft ganz unscheinbar an, nicht mit Macht und Spektakel, sondern mit einem verborgenen Gebet und einem Kind. Zur Zeit Samuels war Israel äußerlich Gottes Volk, innerlich aber in Verwirrung, das Priestertum war schwach geworden, die geistliche Leitung kraftlos und viele lebten nur für sich. In diese Situation hinein webt Gott leise eine Geschichte aus Schmerz, unerfüllter Sehnsucht und ernsthaftem Flehen und bereitet damit einen Menschen zu, der eine Wende herbeiführen soll. Die Linien von Gottes ewigem Plan und einem ganz persönlichen Familiendrama kreuzen sich in der Person Samuels. Samuels Ursprung, Gottes verborgene Führung hinter einer Familiengeschichte. Die Erzählung setzt schlicht ein Mann, eine Familie, ein bestimmter Ort im Gebirge Ephraim. Es war ein Mann von Ramathaim Zophim, und sein Name war Elkana. Nichts Außergewöhnliches scheint hier vorzuliegen, und doch hält Gott in dieser unscheinbaren Familiengeschichte die Fäden seiner großen Absicht in der Hand. Während in Silo das offizielle Priestertum äußerlich seinen Dienst verrichtet, innerlich aber verdorben und kraftlos geworden ist, bereitet der Herr abseits der religiösen Bühne etwas Neues vor. Die Linie Aarons bleibt bestehen, aber sie trägt das Gewicht des göttlichen Auftrags nicht mehr. In diese Situation hinein stellt Gott nicht zuerst einen Reformator auf die Kanzel, sondern er beginnt mit einem Haus, mit einem Mann, mit einer Frau, mit Elkana und Hannah. Wir sollten nicht denken, Samuel sei einfach nur von seinem Vater Elkana hergekommen. In Wirklichkeit ging Samuel aus Gottes Ökonomie hervor. Gott hatte seine ewige Ökonomie, doch die Verwirklichung dieser Ökonomie war in Frage gestellt. Gott hatte angeordnet, dass die Nachkommen Aarons als Priester zur Ausführung seiner Ökonomie dienen sollten, aber dieses Priestertum war schal geworden und am Erlöschen. Gottes Herzensverlangen war es, jemanden zu gewinnen, der dieses Priestertum ersetzen würde. In ihrer Ehe zeigt sich die Spannung zwischen Verheißung und Mangel, Peninnah hat Kinder, Hannah aber bleibt unfruchtbar. Der Text betont ausdrücklich, dass der Herr ihren Mutterleib verschlossen hat. Hinter der biologischen Diagnose steht also eine bewusste, zielgerichtete Führung Gottes. Hannas Schmerz, Peninnas Spott, die Ratlosigkeit Elkanas, all das sind keine zufälligen Schatten auf einem ansonsten glücklichen Familienbild, sondern der Weg, auf dem Gott ein Herz vertieft und eine Bitte formt, die über natürliche Wünsche hinausgeht. Was zunächst wie ein persönliches Drama aussieht, ist Teil eines geistlichen Umbruchs, Gott bereitet in der Verborgenheit ein Gefäß für seinen Plan. In dieser Familie bleibt die Anbetung nicht Theorie. Jahr für Jahr ziehen sie nach Silo hinauf, um dort den Herrn der Heerscharen zu suchen. Sie halten fest an Gottes Haus, obwohl die offiziellen Vertreter dieses Hauses seiner Heiligkeit untreu werden. In dieser Spannung wächst in Hannah ein Gebet heran, das mehr trägt als den Wunsch nach eigenem Glück. Ihre Not drängt sie nicht von Gott weg, sondern treibt sie zu ihm hin. Schließlich legt sie ein Gelübde ab, Herr der Heerscharen. Wenn du das Elend deiner Magd ansehen und meiner gedenken, und deiner Magd einen männlichen Nachkommen geben wirst, so will ich ihn dem Herrn alle Tage seines Lebens geben. Und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Sie bittet um einen Sohn, den sie zugleich Gott zurückgibt. Der ersehnte Sohn soll nicht zur Stütze ihres eigenen Namens, sondern zum Werkzeug für Gottes Anliegen werden. Hinter der menschlich verständlichen Sehnsucht nach einem Kind beginnt das Verlangen Gottes durchzuleuchten, er möchte einen Nazariter hervorbringen, einen, der unter seiner Herrschaft steht und seine Interessen trägt. So erweist sich Samuels Ursprung als viel mehr als die Summe seiner biologischen Voraussetzungen. Er entspringt tatsächlich Gottes Ökonomie, der großen Ordnung, in der Gott sich selbst mitteilt, um sein Volk zu gewinnen und letztlich Christus als König und Haupt sichtbar zu machen. Dass dieser Weg über die Tränen einer Frau, über Spannungen in einer Familie und über die Treue zu einem äußerlich beschädigten Gottesdienst führt, ist kein Unfall. Gerade so zeigt Gott seine Souveränität, er durchkreuzt nicht einfach alle menschlichen Umstände, sondern durchdringt sie und verwandelt sie. Für den Glaubenden entsteht daraus eine stille Ermutigung, auch dort, wo vieles nach bloßer Alltagsgeschichte und unerfülltem Wunsch aussieht, kann Gott einen Anfang setzen, der seine Geschichte weiterträgt. In der Treue zu seinem Haus, im Festhalten an ihm mitten im Schmerz beginnt etwas zu reifen, das weit über das eigene Leben hinausreicht, so wie Hannas verborgene Tränen zur Quelle wurden, aus der Samuel, der Diener einer neuen Zeit, hervorging. Es war ein Mann von Ramathaim Zophim, vom Gebirge Ephraim, und sein Name war Elkana, ein Sohn des Jeroham, des Sohnes Elihus, des Sohnes Tohus, des Sohnes Zufs, ein Ephraimiter. Und er hatte zwei Frauen, der Name der einen war Hanna und der Name der anderen Peninna. Peninna hatte Kinder, aber Hanna hatte keine Kinder. Wenn der Ursprung Samuels in Gottes verborgener Führung über einer verletzten, aber Gott suchenden Familie liegt, dann darf der eigene Lebensweg neu gesehen werden. Unerfüllte Wünsche, Spannungen in Beziehungen, Zeiten der Trockenheit im Gemeindeleben tragen vor Gott ein anderes Gewicht, als es nach außen den Anschein hat. Das Beispiel Elkanas und Hannas lädt dazu ein, den Alltag nicht von der geistlichen Oberfläche her zu deuten, sondern von Gottes Herz her. Er verliert seinen Vorsatz nicht, wenn Institutionen schwach werden, und er lässt seine Bewegung nicht ruhen, wenn Herzen unter Lasten stehen. Wer wie diese beiden am Haus Gottes festhält und seine inneren Spannungen vor dem Herrn ausschüttet, steht, oft unbemerkt, im Strom dessen, was Gott für sein Volk und für den Leib Christi tut. Die Familiengeschichte mag klein erscheinen, aber in Gottes Händen wird sie zum Ort, an dem er eine neue geistliche Zeit vorbereitet. Hannas Gebet, menschliche Not als Echo von Gottes Herzensanliegen. Der Blick in den Innenraum von Hannas Seele ist von großer Schlichtheit und zugleich von erstaunlicher Tiefe. Die Schrift hält darüber fest, und sie war in ihrer Seele verbittert, und sie betete zum Herrn und weinte sehr. Ihre Not ist konkret und greifbar, sie leidet unter ihrer Kinderlosigkeit, unter dem Spott ihrer Rivalin, unter der Erfahrung, Jahr für Jahr an den Ort der Anbetung zu kommen und doch ohne sichtbare Veränderung zurückzukehren. Dieser Schmerz könnte sie abstumpfen oder zynisch werden lassen. Stattdessen öffnet er ihr Inneres vor Gott. Sie betet nicht, indem sie eine fromme Rolle spielt, sondern indem sie ihr Herz ausschüttet, ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Eine solche Ehrlichkeit vor Gott ist nicht schön geordnet, sie ist tränenreich, tastend, manchmal wortlos, und gerade so wird sie durchlässig für das, was Gott selbst auf dem Herzen hat. Der Ursprung Samuels lag in besonderer Weise in seiner gottsuchenden Mutter und ihrem Gebet. Ihr Gebet war ein Echo des Herzensverlangens Gottes. Es war ein menschliches Mitwirken an der göttlichen Bewegung zur Ausführung von Gottes ewiger Ökonomie. Wir sollten nicht länger alte Gebete nur formell aufsagen. Stattdessen müssen wir etwas beten, das ein Echo dessen ist, was auf Gottes Herzen ist. Das bedeutet, dass das, was wir in unserem Gebet aussprechen, genau das ist, was Gott sprechen möchte. Inmitten dieser aufgewühlten Situation geschieht eine leise Verschiebung, das Gebet, das mit persönlicher Not beginnt, verbindet sich immer stärker mit der Ehre Gottes. Hanna bittet nicht nur um einen Sohn, sondern sie bindet ihre Bitte an eine Weihe, der Junge, um den sie ringt, soll Gott gehören, er soll dem Herrn alle Tage seines Lebens gegeben sein. So wird ihre Klage zu einem Echo des göttlichen Anliegens für sein Volk. In Silo ist der offizielle Gottesdienst erschüttert, die Priester verunehren das Opfer, das Volk irrt. Gott sucht einen Menschen, der sein Reden trägt und sein Volk neu zu ihm hin ausrichtet. In Hannas Flehen findet dieses Suchen eine menschliche Stimme. Ihr Gebet ist mehr als die Bitte um Linderung, es wird zu einer Übereinstimmung mit der inneren Bewegung Gottes. Darin liegt die Besonderheit, ein menschliches Herz, gezeichnet von Schmerz und Demütigung, trifft sich mit Gottes Herz, das nach Wiederherstellung und neuem Anfang verlangt. Diese Übereinstimmung zeigt sich auch darin, dass Hanna sich nicht von Missverständnissen der religiösen Autorität aufhalten lässt. Eli hält sie zunächst für betrunken und weist sie zurecht. Doch Hanna verteidigt sich sachlich und bleibt in der Gegenwart Gottes verankert. Sie sucht keine Bestätigung in äußeren Formen, sondern hängt mit ihrem Innersten an Gott. Am Ende heißt es von ihr, und die Frau ging ihres Weges und aß und hatte nicht mehr ein so trauriges Gesicht. Noch ist kein Kind geboren, aber in ihrer Haltung ist etwas geschehen, sie ruht in der Zusage Gottes, bevor sich äußerlich etwas ändert. Ihr späterer Lobgesang macht deutlich, wie weit ihr Blick geworden ist, der Herr tötet und macht lebendig, er führt in den Scheol hinab und wieder herauf. Der Herr macht arm und macht reich, er erniedrigt und erhöht. Das ist nicht nur das Lied einer Mutter, sondern das Bekenntnis einer Frau, die Gottes souveränes Handeln in Licht und Dunkel anerkennt. In Hannas Gebet leuchtet so etwas von der Art des Gebets auf, das Gottes Geschichte voranträgt. Es wiederholt nicht nur überlieferte Formeln, sondern es nimmt Gottes Gedanken in sich auf, lässt sich von seiner Heiligkeit und seinem Schmerz über den Zustand seines Volkes treffen und spricht dann Worte aus, die Gott gleichsam schon in seinem Herzen trägt. Wo ein Mensch sich so vor Gott öffnet, entsteht eine stille Zusammenarbeit mit der göttlichen Bewegung. Das macht Mut, die eigene Not nicht vorschnell zu entwerten oder nur als Störung eines glücklichen Lebens zu sehen. Gerade dort, wo ein Herz ehrlich und anhaltend vor Gott weint, kann der Herr sein eigenes Anliegen einsenken und ein Gebet formen, das mehr ist als ein Hilferuf, ein Gebet, in dem der Mensch Gottes Willen bejaht und sich selber in diesen Willen hineingeben lässt. Aus solchem Beten, unscheinbar in einer Ecke des Heiligtums, erwächst ein Samuel und mit ihm beginnt eine neue geistliche Epoche. Und sie war in ihrer Seele verbittert, und sie betete zum Herrn und weinte sehr. Aber Hanna antwortete und sagte, nein, mein Herr. Ich bin nichts anderes als eine betrübte Frau. Wein und Rauschtrank habe ich nicht getrunken, sondern ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Hannas Gebet zeigt, dass menschliche Not nicht am Rand von Gottes Plan steht, sondern in seine Mitte hinein verwoben werden kann. Wer sein Herz vor dem Herrn ausschüttet, anstatt sich zu verschließen, öffnet Raum, in dem Gottes Anliegen das persönliche Bitten durchdringen darf. Das bedeutet nicht, dass der eigene Schmerz klein geredet wird, er wird vielmehr in einen größeren Horizont gestellt. Wo ein Mensch lernt, seine Sehnsüchte mit Gottes Ehre zu verbinden und seine Wünsche unter Gottes Herrschaft zu stellen, gewinnt das Gebet eine innere Tragkraft, die weit über die eigene Lebenssituation hinausgeht. In einer Zeit, in der vieles im Gemeindeleben schwach oder widersprüchlich erscheinen mag, kann gerade ein verborgenes, ehrliches Gebet zum Ort werden, an dem Gott seine Bewegung neu aufnimmt und einen Samuel hervorbringt, sei es in Gestalt eines Menschen, eines Dienstes oder eines neuen Gehorsams, der andere mitzieht. Samuel als Nazariter, ein geweihtes Jugendleben in Gottes Gegenwart. Mit der Geburt Samuels ist Gottes Antwort auf Hannas Gebet nicht abgeschlossen, sondern sie beginnt erst, Gestalt anzunehmen. Hanna erkennt im geschenkten Kind keine verfügbare Erfüllung ihres eigenen Lebensentwurfs, sondern ein anertrautes Gut Gottes. Und als die Tage um waren, gebar sie einen Sohn. Und sie gab ihm den Namen Samuel, denn vom Herrn habe ich ihn erbeten. Sein Name trägt die Erinnerung daran, dass er erbeten, empfangen und zugleich zugesagt ist. Sobald der Junge entwöhnt ist, bringt Hanna ihn nach Silo und spricht, um diesen Jungen habe ich gebetet, und der Herr hat mir meine Bitte erfüllt, die ich von ihm erbeten habe. So habe auch ich ihn dem Herrn wiedergegeben, alle Tage, die er lebt, ist er dem Herrn übergeben. Von nun an wächst Samuel nicht im Schutzraum eines normalen Elternhauses auf, sondern in der unmittelbaren Nähe des Heiligtums, vor dem Priester Eli. Seine Kindheit steht von Anfang an unter dem Zeichen der Weihe. Gott antwortete auf Hannas Gebet, indem er einen Nazirer hervorbrachte, der ganz und gar auf die Erfüllung seines Verlangens ausgerichtet war. Ein Nazirer ist jemand, der Gott absolut geweiht ist. Ein Nazirer dürfte sich niemals die Haare schneiden oder Wein trinken. In der Bibel steht langes Haar für das Hauptsein, für Autorität. Dass ein Nazirer sein Haar lang ließ, war ein Zeichen dafür, dass er, so wie eine Frau ihren Ehemann als ihr Haupt nimmt, Gott als sein Haupt nahm und Gott als seinen Ehemann betrachtete. Ein Nazirer ist also jemand, der sich Gott unterordnet und Gott als das Haupt, als die Autorität, anerkennt. In der Bibel bedeutet Wein zu trinken, die weltlichen Vergnügungen zu genießen. Ein Nazirer unterordnet sich nicht nur Gott als der Autorität, sondern hat auch kein Interesse am Genuss weltlicher Vergnügungen. Diese Weihe hat eine konkrete Form, Samuel ist Nazariter. Nach 4. Mose 6 bedeutet das, dass er sich Gott in besonderer Weise zur Verfügung stellt, sichtbar gekennzeichnet durch ungeschnittenes Haar, ein Zeichen dafür, dass er Gottes Autorität anerkennt, und durch den Verzicht auf Wein, das Bild für den Genuss vergänglicher, weltlicher Freuden. Er ist zu Gott hin abgesondert und mit Gott durchsättigt. Die Schrift beschreibt seinen Weg in knappen, aber gewichtigen Sätzen, der Junge aber diente dem Herrn vor dem Priester Eli, Samuel diente vor dem Herrn, ein Junge, umgürtet mit einem leinenen Ephod, und der junge Samuel aber nahm immer mehr zu an Alter und Gunst bei dem Herrn und bei den Menschen. Dienst, Wachstum und Gunst, das sind die Linien seines Jugendlebens. Es ist kein spektakulärer, von außen gefeierter Weg, sondern ein stilles Hineinwachsen in die Gegenwart Gottes. Bemerkenswert ist, dass dieses heranwachsende geweihte Leben sich nicht in einem idealen Umfeld entfaltet. Gerade in Silo, im Zentrum des Gottesdienstes, zeigt sich der geistliche Verfall, die Söhne Elis verachten die Opferordnungen und entweihen den Dienst. Samuel lernt, Gott zu dienen, während um ihn herum ein Priestertum existiert, das seiner Berufung untreu geworden ist. Gott bewahrt ihn nicht vor dieser Spannung, sondern prägt ihn mitten darin. So wird Samuel mit den Augen eines Kindes Zeuge dessen, wie tief Gottes Volk gesunken ist, und zugleich lernt er, auf die leise Stimme des Herrn zu hören. Später heißt es, dass der Herr ihn ruft und er antworten lernt, rede, denn dein Knecht hört. Sein geweihtes Jugendleben besteht nicht aus spektakulären Leistungen, sondern aus einem wachenden, hörenden Herzen in einer dunklen Umgebung. Gerade dadurch wird Samuel zu dem Instrument, durch das Gott sein verfallenes Priestertum richtet und sein Volk neu ordnet. Aus dem Jungen, der im Heiligtum schläft und dient, erwächst der Prophet, der den Willen Gottes klar ausspricht, der Richter, der rechte Ordnung bringt, und der Mann, der David salbt, den König nach Gottes Herzen, aus dessen Linie Christus kommt. Gott beginnt seine große Bewegung nicht mit einem starken Mann in reifen Jahren, sondern mit einem Kind, dessen Leben von früh an in seine Hände gelegt worden ist. Für den Leser gewinnt diese Geschichte damit eine besondere Anziehung, in einer Zeit, in der vieles von Jugend geprägt ist und gleichzeitig Orientierung fehlt, hält Gott vor Augen, dass er junge Leben formen und gebrauchen möchte, um seinen Vorsatz voranzubringen. Ein Nazariterleben ist kein Sondermodell für wenige, sondern eine zugespitzte Darstellung dessen, was jeder Christ in Christus ist, für Gott ausgesondert und für seinen Willen reserviert. Und Hannah wurde schwanger, und als die Tage um waren, gebar sie einen Sohn. Und sie gab ihm den Namen Samuel, denn vom Herrn habe ich ihn erbeten. Um diesen Jungen habe ich gebetet, und der Herr hat mir meine Bitte erfüllt, die ich von ihm erbeten habe. Samuel als Nazariter macht deutlich, wie kostbar ein Leben ist, das von früh an in Gottes Gegenwart eingeübt wird. In einer Zeit, in der Jugend oft mit Selbstverwirklichung und grenzenlosem Ausprobieren verknüpft wird, erzählt die Schrift von einem Jungen, dessen Freiheit darin besteht, unter Gottes Autorität zu leben und sich von seinen Maßstäben prägen zu lassen. Dass Gott ihn inmitten eines verfallenen geistlichen Umfelds wachsen lässt, macht Mut für alle Situationen, in denen die äußeren Bedingungen nicht ideal sind. Treue kleine Dienste, ein hörendes Herz, die Bereitschaft, auf manche Genüsse zu verzichten, die andere selbstverständlich finden, all das sind keine Randnotizen, sondern Bausteine eines Lebens, das Gott gebrauchen kann. Wer sich in Samuels Geschichte wiederfindet, darf im Glauben damit rechnen, dass Gott auch heute Nazariter hervorbringt, Menschen, die zu Gott hin abgesondert und mit Gott durchsättigt sind und deren verborgenes Wachsen beim Herrn Frucht trägt für sein Volk und den Leib Christi. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.